Ja, also mein heutiger Vortrag, hier geht es um Familiengeheimnisse und hier geht es um Familienverstrickungen. Ja? Das sind also zwei Begriffe, die vor allem mit dem Aufkommen der Aufstellungsarbeit nach Bert Hellinger recht populär und bekannt geworden sind. Gibt es jemanden hier im Raum, der Aufstellungsarbeit nicht kennt? Ja, also der noch nie eine Aufstellung gesehen hat, also Familienaufstellung, oder noch nie davon gehört hat? Ein bisschen? Gar nicht. Okay. Ich werde vielleicht ein bisschen was dazu dann erzählen. Wird vielleicht nötig sein, damit wir die Zusammenhänge dann auch verstehen. Ja? Aber es ist gut, dass also hier alle relativ versiert sind. Ich hatte eben das Glück, dass ich durch meine Arbeit, ich arbeite selbst mittlerweile mit Aufstellungen und ich hatte das Glück, hier auch eine Menge Horoskope vergleichen zu können, ja? Also die Aspekte vergleichen zu können mit dem, was mit den Bildern, die man in der Aufstellung sieht. Ja? Und da eben zu schauen, wo gibt es Übereinstimmungen. Zunächst möchte ich aber ein bisschen erklären oder ein bisschen ausführen, was Familie als System eigentlich bedeutet. Denn das muss man schon systemisch auf jeden Fall betrachten. Das heißt, Familie ist ein System, ja, ein System, eine interaktive Struktur von Individuen, die einander hier gegenseitig beeinflussen und alles, was also ein Individuum hier drinnen tut, ja, erfolgt automatisch eine Gegenreaktion auf einer anderen Seite. Ja. Wir haben hier im Zentrum ein Prinzip, das nennt man homöopathisches Prinzip. Ja. Und das heißt nichts anderes als ein Prinzip, das sagt, bleib derselbe, verändere dich nicht. Ja. Und dieses Prinzip hat die Funktion, die Familie zusammenzuhalten. Ja. Das ist etwas, was also gerade in Systemen, wo in Bewegung ständig stattfindet, notwendig ist, ja, damit insgesamt das System stabil bleibt. Ja. Das heißt, hier kreisen sozusagen die einzelnen Individuen um dieses geheimnisvolle Zentrum und man kann sagen, das ist also jetzt ein spezielles Muster, es ist vielleicht die verbindende Kultur, die sie miteinander haben. Das heißt, die Familie fördert einerseits das Individuum, aber sie zerstört es auch, und zwar deshalb, weil wir uns eigentlich unsere Individualität nur so weit entwickeln können, als wir einerseits auf unsere eigenen Grenzen achten müssen und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die Grenzen der Familie nicht überschreiten. Ja? Und in diesem Zentrum hier liegen auch all diese Regeln, an die wir uns zu halten haben, damit dieses System, diese Familie stabil bleibt. Ja? Und Familie ist also deshalb auch so wichtig, weil der Mensch sozusagen von seinen Ahnen nicht nur das körperliche Erbgut mitbekommt, sondern auch ein seelengeschichtliches Erbgut. Ja? Das heißt, wir bekommen von unseren Ahnen nicht nur die guten Energien mit, sondern natürlich auch die schlechten Energien. Ja? Also beide Energien kommen von den Ahnen zu uns in unser Leben herein. Und wir haben also nicht nur diesen freien Anteil, also wir sind nicht ein freier Mensch, der also sozusagen seine persönlichen Eigenschaften mitnimmt, sondern wir haben auch diesen gewissen unfreien Anteil, ja, diesen unfreien Anteil, einen verstrickten Seelenanteil, ja, der uns sozusagen wie eine Marionette an die Geschichte unserer Ahnen bindet. Das heißt also, jedes Schicksal von einem, der vor uns war, mündet also direkt in unseren Wesenskern herein, ja, und wir sind sozusagen eigentlich unsere Familie, ja, also die Ahnen bringen sozusagen ihre Geschichte mit in unser Leben herein. Das heißt natürlich auch das Positive, also auch das Positive können wir hier, oder das Positive dran ist, dass wir uns nicht nur verstricken, sondern wir können uns auch wieder herausentwickeln, ja. Und in der Familie gibt es meistens dann Probleme, wenn sozusagen Erwartungen nicht erfüllt werden. Ja? Und die Erwartungen sind zum Teil, also kommen aus dem Reich der Archetypen, also Sonne, Mond, wir kennen sie alle von den Sternzeichen her. Und einige von diesen Erwartungen kommen halt auch auf einer unbewussten Ebene von unseren Ahnen, ja, von unserer Geschichte. Welche, das ist die Energie, die sozusagen die Familien zusammenhält. Und wir müssen jetzt schauen, je nach Problembereich, ja, in welches Familiensystem, wo schauen wir jetzt hinein, also in welchem Bereich der Familie, was schauen wir uns an. Das heißt, wir werden also dann uns die Familienmuster im Horoskop anschauen, dann eben, wo sehen wir die Verstrickung, wo sehen wir die Familiengeheimnisse. Das heißt, wir schauen also je nach Problemfall entweder in unsere Gegenwartsfamilie hinein, und das sind also jetzt alle Verbindungen, die wir eingegangen sind, also Beziehungen, die wir eingegangen sind, da gehören dazu Partner und die Kinder, und es gehören auch dazu frühere Partner und Kinder. Ja? Wir müssen aber auch meistens in die Herkunftsfamilie hineinschauen. Wer gehört da dazu? Ja? Da gehört dazu Eltern und eigene Geschwister. Und es gehören dazu die Geschwister der Eltern, die Großeltern und ihre Geschwister. Und das geht also in die Ebenen immer weiter hinunter, je nachdem, mit wie man hier hineinschauen möchte. Wer hier auch noch dazu gehört, und das ist ganz wichtig, ist jemand, der Platz gemacht hat. Wenn Sie sich vorstellen, als die erste Frau des Großvaters, wenn die nicht gegangen wäre, dann wären wir jetzt nicht hier. Ja? Und daher gehört diese Person auch zu unserem System dazu. Wer noch dazu gehört, sind Täter und Opfer. Ja? Da komme ich dann später noch drauf, da muss ich ein bisschen was dazu ausholen. Also ein Täter-Opfer-Geschehen verlangt immer, dass man die Personen hier in das Herkunftssystem hereinnimmt. Ja? Man darf aber natürlich nie vergessen, ja, dass ein Geburtshoroskop ja immer auch ein Bild der Transite zur Zeit der Geburt darstellt. Das heißt, ein Mensch ist also auch ein Abbild des Zeitgeistes, ja? Und in den er hineingeboren ist, und wir sind sozusagen Momentaufnahmen der Zeit, und wir individualisieren uns sozusagen, ja, oder wir individualisieren einen kollektiven Umstand. Ja. Wir werden daher in eine sehr große Familie, in eine globale Familie hineingeboren. Ja. Es ist ja nicht ohne einen Kontext betrachtbar. Das heißt, der Kontext, in dem sich hier drinnen das Individuum entwickelt, ja, ist die Familie. Und der Kontext, in dem sich die Familie entwickelt, ist letztlich dann auch wieder die Kultur. Und Kultur entwickelt sich innerhalb des Zeitgeistes, und Zeitgeist ist in eine Epoche eingebettet und die Epoche in diesen in planetaren Rhythmus eingebettet, also bis hin zur Weltseele. Also man muss schon sehen, das ist ein ganz großes System letztlich. Ja? In einer gewissen Weise ist jeder Einzelne die Wiedergeburt der Ahnen. Ja? In jedem von uns lebt also eine ganze Ahnenreihe weiter, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, und eine besondere Prägung erfahren wir jetzt durch die Ahnen, die ein schweres Schicksal hatten, die früh starben, ja, oder die sonst wie nicht gewürdigt wurden. Ja. Natürlich bekommen wir auch die guten Dinge mit, manchmal ist es eine Kraft, sehr oft ist es aber auch eine Last. Ja. Und es gibt da jetzt Grundregeln dazu. Ja. Was man nicht annimmt in Liebe, ja, zum Beispiel einen Vater, also Sie kennen das, es gibt so viele, die sagen, also ja, mein Vater, der war nicht da und der hat das nicht gemacht und das nicht gemacht, ja. Oder ein Großvater, der vielleicht im KZ war, ja, und Menschen umgebracht hat und über den man überhaupt nicht mehr sprechen will, ja. Wenn man trotz allem diese Menschen in seinem System nicht annimmt in Liebe, das wird nicht zu einer Kraft, sondern das wird letztlich zu einer Last, ja. Und es ist leider auch so, dass das Schwere oft eine Kraft entwickelt, die stärker ist als alle anderen positiven Gaben, die wir mitbekommen haben. Ja? Und es ist immer so, das, was man erbt, sozusagen von den Vorfahren, ja, das wandert ins Unterbewusstsein ab, ja? Und wirkt dort so lange, bis es auf einer anderen Ebene erlöst ist. Ja? Das kann zum Beispiel dann sein, dass eine Tante, die ihren Mann im Krieg verloren hat, ihren Neffen, ihre verhinderte oder verlorene Liebe weitergibt. Und dann wird er in seinem Leben unter Umständen sich auch nicht eine gute Frau suchen oder sich auch nicht auf eine Bindung einlassen, aus Treue und aus Liebe und aus Loyalität zu dieser Person. Das klingt jetzt natürlich alles sehr unlogisch und man fragt sich, warum passiert so etwas eigentlich? Ja? Es ist so, dass jede Familie eine starke innere Zusammengehörigkeit hat. Ja? Also in jeder Sippe herrschen Gesetzmäßigkeiten und diesen Gesetzmäßigkeiten gegenüber sind wir unbewusst loyal. Ja? Und jeder Spätere versucht dann aus dieser Loyalität und Liebe heraus, ja, diese Loyalität auszudrücken einem früheren gegenüber einerseits, ja, durch übernommene Verantwortung und durch Schicksalswiederholung. Und zwar passiert das Ganze über sein eigenes Leben, ja. Und da vermischen sich meistens Treueaktionen von beiden Systemen miteinander, ja, also sowohl von der Mutter als auch von der Vaterseite her, ja. Das heißt, wir haben dann plötzlich ein Schicksal, das wir uns unbewusst ausgewählt haben, oder wir haben übernommene Gefühle, die eigentlich zu einer anderen Person gehören oder aus einem anderen Leben stammen, ja? Oder auch Krankheiten. Ja? Und man fragt sich jetzt, warum passiert so? Also es ist ja eigentlich entgegen jeder verstandesmäßigen Logik. Ja? Und ich habe schon gesagt, wenn in einem System irgendwo ein Ungleichgewicht entsteht, ja, dann muss an einer anderen Stelle ein Ausgleich erfolgen. Wir kennen das ein bisschen auch aus unserem Kulturkreis, aus dem Christentum auch. Da gibt es ja auch so etwas wie Sühne und Opfer, damit man in den Himmel kommt, macht man dies und das. Ja? Das heißt, wenn jemand etwas Schweres, etwas Schweres abnimmt, ja, indem man es selber trägt, dann bekommt er einen wichtigen Platz in der Sippe. Ja? Und wer sich jetzt leicht fühlt im Anblick von einem früheren, dem es schlecht gegangen ist, ja, der fühlt sich ja eigentlich wie ein Verräter. Ja? Daher, wir müssen uns jetzt anschauen, ja, was ist in einer Sippe schwer, was gilt als schweres Schicksal. Ja? Das ist immer der frühe Tod eines Familienmitglieds. Und es ist immer Verbrechen und Schuld. Also das kann sein ein Missbrauch, das kann sein Mord auch. Und so etwas wird über viele Generationen gesündigt. Sehr oft wird eine Generation dabei übersprungen, ja, weil die Kinder den eigenen Eltern viel zu nahe stehen. Ja, und es wäre hier also das Prinzip der Ebenbürtigkeit auch gar nicht eingehalten. Ja. Und daher badet heute die Generation, wo die Großväter damals im Krieg waren und hier sozusagen mitschuldig geworden sind, ja. Die baden heute durch ein eigenes, unerfülltes Leben all diese Dinge aus. Ja? Die stellen sich zu den Opfern und werden vielleicht sogar Selbsttäter. Und warum passiert so etwas wie Sühne überhaupt? Ja? Es ist so, dass was andere in der Sippe erlitten oder verschuldet haben, ja, wird durch ein besonderes Gewissen, ja, für uns spürbar, und zwar in Form eines Anspruches oder in Form einer Verpflichtung. Und zwar passiert das Ganze unbewusst. Wir dürfen das aber nicht jetzt verwechseln mit dem persönlichen Gewissen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Mann seine Frau betrügt, ja, und er muss ja danach in die Augen schauen und hat ein Gefühl des Unbehagens, ja, dann wird ihm das sehr wohl bewusst. Ja. Aber Sittengewissen ist etwas, was nicht gefühlt wird. Ja. Es betrifft auch meistens weniger das Gegenwartssystem, sondern es ist so eine Art Ordnungssinn für alle Mitglieder einer Sippe. Ja? Und es ahndet jedes Unrecht an einem früheren. Ja? Und zwar sogar dann, wenn die voneinander gar nichts wissen, wenn sich die nie gekannt haben. Ja? Als ein Enkel, der seinen Urgroßvater nie gesehen hat. Und trotzdem passiert es, dass dieser unter Umständen, ja, sich das Schicksal dieses Urgroßvaters wie sein eigenes in Form einer Wiederholung sich dessen annimmt. Das heißt, das Sittengewissen nimmt sich auch der Ausgegrenzten an. Ja? Das heißt, Ausgegrenzte sind solche, die in einer Sippe verschwiegen worden sind, ja? Die also, wo man ihnen die Zugehörigkeit sozusagen nicht mehr zugestanden hat. Und es nimmt sich diese Ausgegrenzten so lange an, ja, bis jeder Ausgegrenzte einen guten Platz in meinem Herzen gefunden hat. Ja? Wenn also frühere selbst ein Unrecht getan haben, ja, dann wollen spätere dann die Folgen dieses Unrechts auf sich nehmen und wollen sozusagen für den früheren dieses Unrecht ausgleichen. Das heißt, dass er über das Sittengewissen verstrickt sich dann diese Person in eine fremde Schuld, ja, oder auch in fremde Gefühle, die eigentlich gar nicht zu ihm gehören. Ich habe schon kurz angesprochen Zugehörigkeit, ja. Ein wichtiger Begriff auch in der Familientherapie. Jedes Mitglied hatte ein gleiches Recht auf Zugehörigkeit, ja. Und ganz besonders die Ausgegrenzten. Das können sein abgetriebene Kinder, über die man vor allem früher nicht sprechen durfte, ja. Verrückt gewordene Familienmitglieder, die man oft versteckt hat zu Hause, wo niemand wissen durfte, dass es so jemand überhaupt gibt. Oder der Großvater, der schon, wie ich schon gesagt habe, vielleicht im KZ war und Menschen umgebracht hat und wo man sich jetzt schämt für diesen Großvater. Das Sittengewissen sorgt aber dafür, dass diese Personen und diese Schicksale nicht vergessen werden. Ja? Dass sie dazugehören dürfen, indem es später einen sozusagen dazu bestimmt, der dann auch ausgestoßen wird, der auch gemobbt wird, ja? Oder auch krank wird. Dieser Mechanismus funktioniert auch in kleineren Schicksalen. Ja? Also zum Beispiel, die Großmutter hat ihren Mann im Krieg verloren und die Mutter wagt dann später auch nicht, sich einen guten Mann zu nehmen, nimmt sich einen Mann, der zweite Wahl ist. Und was passiert dann mit der Enkelin? Sie sühnt das Unrecht am Vater, dem eigentlich sozusagen die Ehre oder die Ehre abgesprochen wird, weil er eigentlich eine zweite Wahl war, und sühnt das, indem sie sich zu ihm stellt und dort ewig an diesem Platz stehen bleibt. Die wird dann sozusagen zur ewigen Geliebten und die wird auch in ihrem eigenen Leben unter Umständen eine ewige Geliebte sein, für einen verheirateten Mann oder was auch immer. Ja? Auch Misserfolg kann sich so auswirken. Ein Vater, der mit seiner Firma nicht erfolgreich war, kann bewirken, dass auch ein Sohn es sich nicht gestattet, Erfolg zu haben. Und bitte immer zu vergegenwärtigen, dass alles passiert auf einer unbewussten Ebene. Das sucht sich der Einzelne unter Umständen nicht aus. Auf einer seelischen Ebene ja, aber es ist unbewusst. Ja? Das heißt, wann immer sozusagen unlogische Umstände erkennbar sind, ja, bei einem Menschen, wo das überhaupt nicht typisch ist, was er hier an Schicksal sozusagen anzieht, muss man damit rechnen, dass hier etwas tiefer in der Herkunft seine Ursache hat. Das heißt, in Familien entsteht immer Bindung. Ja? Diese Bindung muss nicht bewusst sein. Ich habe schon erwähnt, also wenn man einen Vater ablehnt und dann meint, also ich fühle überhaupt keine Bindung zu ihm, wir waren uns eigentlich immer fremd, dann sieht man oft in einer Aufstellung ein ganz anderes Bild. Ja? Da steht plötzlich doch diese Person ganz nahe beim Vater. Ja? Und das Gewissen, also dieses Sittengewissen, dient dazu, dass also diese Bindung an die Ursprungsfamilie sichergestellt ist. Und in Familien gibt es auch eine Ordnung und im Speziellen eine Rangordnung. Ja? Und zwar geht es entsprechend der Zeit. Das ist also wie eine Zeitachse. Also das Frühere hat immer Vorrang vor dem Späteren. Und so ist es auch so, dass Eltern immer Vorrang vor den Kindern haben und ältere Geschwister immer Vorrang vor den jüngeren Geschwistern. Wenn diese Ordnung umgekehrt wird, dann entsteht Chaos in den Familien. Ja? Dann geht es drunter und drüber. So ist es zum Beispiel auch so, dass ein früherer Partner immer Vorrang hat vor einem späteren. Das hören also Menschen, die also jemanden geheiratet haben, wo das die zweite Ehe ist, gar nicht gern. Ja? Aber es ist leider so, und wenn dieser frühere nicht gewürdigt wird, ja, dann hat diese Beziehung auch Schwierigkeiten. Ja? Dann ist hat das auf die spätere Partnerschaft und auch auf die Kinder, die dazugehören, Auswirkungen, gravierende. Ja? Das heißt, die richtige Ordnung ist nicht beliebig veränderbar und das spüren auch die stellvertretenden Aufstellungen, die sagen das ganz genau, ja? Also wie es eigentlich wirklich sein sollte. Und ein Austausch zwischen Menschen kann nur stattfinden, wenn es auch einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen gibt. Wenn einer gibt, ja, dann gerät der andere in eine Schuld, auch etwas zurückzugeben. Ja? Verhindert jetzt der Geber, dass er auch etwas zurückbekommt, weil er es eben nicht annehmen will im Gegenzug, dann ist die Beziehung zwischen den beiden gefährdet. Ja? Das gilt also ganz besonders stark auch in Beziehungen. Ja? dann wird nämlich der, der nicht nehmen will, der Mächtigere, und die Ebenbürtigkeit ist dadurch zwischen den Partnern gestört. Anders ist es zwischen Eltern und Kindern, ja? Zwischen Mann und Frau. Ebenbürtigkeit ist ein Geben und Nehmen immer auf gleicher Ebene. Ja? Bei Eltern und Kindern fließt der Energiefluss immer von oben nach unten. Ja? Also Eltern müssen immer geben und Kinder sollen immer nehmen. Man sagt natürlich, ja, man kriegt von seinem Kind auch unheimlich viel zurück, das stimmt schon. Ja? Aber letztlich, die Kinder geben wieder in dieselbe Richtung nach unten an ihre eigenen Kinder weiter. Ja? Es darf aber nicht so sein, dass, dass das Kind der Geber wird, und wir werden sehen, dass das sehr oft bei Verstrickungen der Fall ist. Ja? Und ich habe schon erwähnt, dieses Täter- und Opfergeschehen, etwas, was auch also eine der schlimmsten Verstrickungen darstellt und was wir auch in Aufstellungen immer wieder sehen, was sehr viel Leid nach sich zieht. Und auch hier ist das Geben und das Nehmen, ja, zwischen den beiden, zwischen Tätern und Opfern, völlig gestört, ja, auch schon aufgrund der Unfreiwilligkeit der Situation. Ja. Das heißt, beide unterliegen sozusagen auch extrem einem Bedürfnis nach Ausgleich. Und zwar das Opfer hat einen Anspruch und der Täter hat eine Verpflichtung zum Ausgleich. Und in diesem Ungleichgewicht, solange dieses Ungleichgewicht bestehen bleibt, sind diese beiden, Täter und Opfer, magisch miteinander verbunden. Ja? Und eine Versöhnung ist nur dann möglich, wenn der Unschuldige sozusagen Wiedergutmachung fordert und wenn der Schuldige bereit ist, die Folgen seiner Handlung zu übernehmen und zu tragen. Verzeihen ist hier, ich weiß, das kommt in der Psychologie immer wieder vor, ja, ist aber nicht das Richtige. Denn wenn jemand verzeiht, dann ist er in einer Position des Größeren, von oben herab, ja, ich verzeihe dir gnädig, ja. Sondern besser ist es hier einfach einzugestehen, es tut mir leid. Ja? Mit diesem Satz, es tut mir leid, kann man viel leichter aufeinander zugehen. Das heißt, wenn in der Vergangenheit ein Schuldiger, ja, ich bringe jetzt wieder das Beispiel mit KZ, ja, ein Schuldiger seine Schuld nicht auf sich nimmt, weil er meint, ja, die haben das verdient oder weiß Gott was immer, ja, dann konnte es in Familien dazu führen, dass ein späterer sozusagen diese Schuld auf sich nimmt. Und was passiert dann? Ja? Er übernimmt fremde Schuld. Ja? Und dann kommt es zu etwas, was wir einen schlimmen Ausgleich nennen. Ja? Das heißt, das ist eigentlich etwas, was niemand möchte. Und es ist ganz wichtig, hier auch zu begreifen. Ja? Ein schlimmer Ausgleich kann zum Beispiel stattfinden, wenn jemand einen früh Verstorbenen auch nachfolgt, ja, und auch früh verstirbt. So etwas passiert immer wieder. Ja. Und es ist so, dass wir hier das wahrscheinlich alle nicht nachvollziehen können, ja, warum so etwas passiert. Wichtig ist zu sehen, dass das von den Betroffenen, und das sieht man auch in den Aufstellungen, nie wirklich gewollt ist. Sie wollen das nicht, dass jemand früher zu ihnen kommt. Das ist eigentlich nicht vorgesehen und trotzdem funktioniert diese Ordnung manchmal so, durch diese Verstrickungen, die hier stattfinden und durch dieses Prinzip des Ausgleichs. Ja. Der Lösungsschatz wäre, wenn zum Beispiel einem geliebten Menschen durch das Schicksal etwas passiert, ja, und es versucht ein späterer das irgendwie auf sich zu laden und dieses Schicksal zu wiederholen, wäre eines der Lösungssätze, ich nehme das Leben zu dem Preis, was es dich gekostet hat, und mache im Andenken an dich etwas Gutes daraus. Ja? Das wäre einer von den heilenden Sätzen, die man hier verwenden kann. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Es können diese Forderungen des Sittengewissens nach einem blinden Nachfolgen, nach dieser Sühne, natürlich auch anders erfüllt werden, eben indem die Ausgeschlossenen bei uns oder in unserem Herzen einen guten Platz bekommen und indem man ihnen auch die Bedeutung zugesteht, die sie damals gehabt haben, indem man sie würdigt. Das heißt, wir lassen auch die Schuld dort, wo sie hingehört. Ja? Das sind auch diese Dynamiken, die dann krank machen. Ja? Also lieber ich als du, lieber sterbe ich, als dass es dir schlecht geht oder ich folge dir nach. Ja? Und unsere Aufgabe ist es jetzt im Horoskop, diese Verstrickungen, diese Themen herauszufinden und gemeinsam mit den Klienten hier Lösungen zu erarbeiten. Es ist so, dass nicht alle Horoskope gleich beladen sind. Also es scheint so zu sein, dass einige leichter wegkommen, dass sie also das Gewicht sozusagen der Familie nicht so tragen müssen wie andere. Aber es gibt im Allgemeinen immer ein Mitglied, das sozusagen diese Familienarbeit für alle anderen erledigen muss. Ja? In jeder Familie stellvertretend für die anderen erledigt. Was auch typisch erkennbar ist, dass gewisse Familienmuster wiederholt werden in so familientypischen Altersstufen. Ja? Also wann immer es Wendepunkte gegeben hat, oder wenn es Wendepunkte bei einem späteren gibt, kann man feststellen, dass es zum Beispiel bei den Eltern in demselben Alter hier auch etwas gegeben hat. Ja? Also zum Beispiel, wenn ein Großvater mit 49 Jahren verstorben ist, dann kann es sehr gut sein und passiert auch oft, dass der Vater mit 49 auch ein ganz besonderes, schicksalhaftes Ereignis hat. Das heißt nicht, dass er auch sterben muss, aber es wird sicher hier irgendetwas Schwierigeres auch stattfinden. So, wie können wir also jetzt solche krankmachenden Muster finden? Ja? Also das Erste, was wir machen müssen, ist eine Ahnenforschung. Das heißt, wir können natürlich nur hingehen und die Fragen, die es noch gibt, die noch da sind, wir können nach Stammbäumen suchen. Meistens ist es so, dass man nur scheibchenweise die Informationen bekommt. Unter Umständen lässt das Ahnen selbst, so nenne ich das ganz gern, es auch nur zu, so viel herauszulassen an Informationen, wie überhaupt der Mensch vertragen kann. Ja? Also dass man das auch wirklich auch schrittweise aufarbeiten kann. Es zahlt sich aber immer aus, ja, wenn man merkt den Erfolg von der Ahnenarbeit daran, dass sich das eigene Leben zu verändern beginnt. Das heißt, wir beginnen mit einer Analyse der gesamten Familienlinie. Das heißt, wir suchen also alle Horoskope in der Familie horizontal und vertikal nach Themen ab, quer durch die Generationen. Ja? Und hier findet man immer wieder in den Familien Planeten in denselben Zeichen und manchmal sogar in den gleichen Graden gesetzt. Ich habe festgestellt, dass das meistens in den Familien, vor allem in der Kernfamilie, ein sehr unangenehmer Umstand ist, weil die Menschen empfinden, dass man sich hier zu nahe kommt. Also das geht ein bisschen an die Grenzen der eigenen Individualität, wenn man so ganz gleich wie der andere ist. Vor allem unter Geschwistern merkt man das immer wieder. Das wird so als Eindringen in die persönlichen Grenzen oft empfunden. Ja? Bei Freunden ist das was anderes, also da ist das etwas, was man leichter nehmen kann, ja? Aber innerhalb der Blutsbande ist es immer so ein bisschen auch eine Angst vor Identitätsverlust, der da mitschwingt. Noch schwieriger ist es, wenn Kinder die gleichen Grade oder gleichen Planetenstellungen haben wie die Eltern, denn das gleich wie die Mutter sein, ja, bedeutet ja dann auch in der Pubertät, dass man mit der Loslösung viel mehr Schwierigkeiten hat. Man muss ja irgendwann anfangen, sich dann auch von den Eltern loszulösen. Ja? Und dann muss man dieses Prinzip aktiver ablehnen und lehnt somit auch kein eigenes Prinzip ab. Ja? Und natürlich umso schwieriger noch mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. Also wenn sie zum Beispiel, wenn Mutter, Tochter und Enkelin zum Beispiel alle Venus im selben Zeichen und im selben Grad haben, dann ist das meistens ein sehr machtvolles Wertesystem in der Familie und das schreit förmlich danach, dass in dieser Familie, in diesem Bereich eine Verfeinerung stattfinden muss. Ja? Und vor allem, wenn also die gleichen Grade besetzt sind, dann bedeutet das natürlich auch, dass Veränderungen meistens durch die Transite zur selben Zeit stattfinden. Ja? Wobei hier es so ist, dass halt jeder eine Variation des Themas erlebt. Es hat ja schon auch jeder seine eigenen Themen, aber trotzdem wird es bei allen etwas auslösen. Wichtig sind auch Aspekte zwischen den gleichen Planeten. Und man kann sich auch anschauen, Elemente und Kreuze. In manchen Familien, man stellt fest, dass Familien immer wieder ein bestimmtes Element betont haben. Ja? Und dann Zeichendominanzen ist auch etwas Wichtiges. Es gibt Familien, wo also zum Beispiel Fische ein vorherrschendes Zeichen ist und das bringt eine ganz eigene Dynamik in der Familie mit sich. Das komme ich dann auch noch später zu sprechen. Und je nach Problematik schauen wir uns jetzt an. Gehe ich in die Kernfamilie hinein? Zum Beispiel, ein Kind hat schlechte Schulnoten. In so einem Fall würde ich sagen, schaue ich mir also nur die Eltern und die Kinder an. Für den Fall, dass es also ererbte Charakteristika gibt, die also jetzt zu den aktuellen Problemen geführt haben. Ich habe hier so ein Beispiel, ein Kind beginnt plötzlich sich immer mehr zurückzuziehen und man weiß nicht, was eigentlich los ist. Dann würde ich eher auch noch in diese dynastische Familie reingehen. Das heißt, also ich schaue mir dann auch Großeltern, Urgroßeltern an. Und wenn also eine schwere Krankheit im System ist, würde ich also dann überhaupt die erweiterte Familie mir anschauen. Also da geht es dann auch zu den Geschwistern der Großeltern, also das verbreitet sich dann immer mehr. In jedem Fall gibt also die Forschung, Erforschung in der Familienlinie ein gutes Gefühl für den Hintergrund des Problems des Einzelnen, im Einzelhoroskop. Denn dann schaue ich mir natürlich das Einzelhoroskop an und schaue mir wieder an, also welche Zeichen sind hier dominant. Sie finden fast in jedem Horoskop 1 bis 3 Zeichen dominant. Also da sind 2, 3 Planeten in einem bestimmten Zeichen und das gibt auch einen Hinweis auf Geschehnisse in der Vergangenheit und auch auf einen gewissen Auftrag, den die Ahnen sozusagen diesen Menschen in diesem Leben erteilen. Dann schaut man sich an, gibt es bestimmte Aspektmuster. Wasserhäuser sind etwas ganz Wichtiges. Also ich schaue mir immer die Häuser 4, 8 und 12 an und sie sehen bei jedem Menschen, der also hier Verstrickungen und Familiengeheimnisse mitbringt, dass Planeten in diesen 3 Häusern enthalten sind. Und meistens auch wirklich mit speziellen Aspekten, die nicht einfach sind. Zum Beispiel, man schaut, dann gibt es also einen besonders schwierigen Aspekt, Mars Pluto, um welche Personen geht es hier, man schaut sich dann auch an. Man kann also hinter jedem Planeten auch eine Person in der Familie zuordnen, wobei man hier aufpassen muss, es ist nicht immer eindeutig, zum Beispiel Sonne der Vater oder Mond die Mutter. Das kann auch eine ganz andere Person sein. Das sieht man dann, wenn man mit dem Horoskop-Eigner spricht, wer da dahinter stecken kann. Man schaut sich dann auch an, sind Planeten isoliert, also sind die vom übrigen Horoskop getrennt. Also wenn sie zum Beispiel Sonne isoliert stehen haben, dann kann das darauf hindeuten, dass der Vater in der Sippe oder im Familiensystem der Mutter nicht anerkannt wurde, dass er einfach immer wieder ausgegrenzt wurde. Sind hier Ballungen, und zwar einerseits Ballungen von Mustern im Einzelhoroskop, oder finden wir auch Planetenballungen, denn die Planeten, habe ich ja gesagt, da stehen ja auch meistens Personen, Familienmitglieder dahinter. Und wenn sie also jetzt mehrere Personen zusammenstehen haben in einem Stellium, dann sehen sie schon auch, welche Personen stehen auch in der Familie zusammen. Wer hält zusammen und wer steht abseits? Wir suchen immer nach Verstrickungsaspekten, vor allem wo Sonne und Mond auch eingebunden ist. Und hier können wir auch schon sehen, woher kommt der stärkere Auftrag. Es ist ja so, ich habe schon gesagt, bei Verstrickungen ist es so, dass oft von beiden Systemen hier Problembereiche hereinspielen. Und wenn ich jetzt jemanden zum ersten Mal hier sitzen habe mit einem Problem, dann muss ich mal schauen, wo, in welche Richtung geht das Schwere. Und mit dem beginne ich. Man kann nicht alles gleichzeitig lösen. Und Sie werden wissen, wenn Sie mit Aufstellungen schon gearbeitet haben, man braucht unter Umständen mehrere Aufstellungen, um einmal so das Allerwichtigste sich angesehen zu haben. Das heißt, wie gehen wir an die Lösung heran? Das erste ist sozusagen immer, ich analysiere und versuche, die Verstrickung aufzudecken. Und wichtig ist immer anerkennen, was ist. Also die Vergangenheit. Der erste Lösungsschritt beginnt da nicht, oder dort, wo man sozusagen einmal sich dorthin begibt, wo alles seinen Anfang genommen hat, wo man sich also mit der Vergangenheit auseinandersetzt und man sieht, so ist es gewesen. Und nur dort, also nur dort, bei diesen Ahnen, wo also sozusagen unsere Schicksalsverbindungen hingehen, nur von dort kann man sich sozusagen die Erlaubnis holen, von dieser Last, die man also jetzt über Krankheiten, über sonstige Probleme mit sich trägt, sozusagen befreit zu werden. Und dann bekommt man auch die Kraft der Ahnen in den Rücken gestellt und kann sozusagen freier in sein eigenes Leben gehen. Und das Horoskop ist sozusagen hier jetzt ein Hinweiser, ein Wegweiser, der eine Brücke schlägt zwischen der Vergangenheit und diesen aktuellen Problemen. Und da gibt es jetzt einige Hilfestellungen. Zunächst muss ich also mal astrologisch gemeinsam mit dem Klienten versuchen, das Horoskop zu übersetzen. Also ich muss einmal schauen, familiengeschichtlich eben, welche Personen stehen hinter dem Planeten. Und dann schaue ich mir an, um welche Verstrickung geht es hier und leite für den Klienten oder für den Kunden ein Ritual ab. Ja? Und ich habe da schon so von Lösungssätzen gesprochen. Es gibt hier Rituale, wo ich sozusagen zum Beispiel eine übernommene Schuld zurückgebe oder wo ich Verantwortung, die ich übernommen habe seit meines Lebens zum Beispiel für meine Mutter, diese Verantwortung dort lasse, wo sie hingehört, nämlich bei der Mutter und wo ich sozusagen mir die Kraft hole, ja, für mein eigenes Leben. Ich werde dann vielleicht noch das eine oder andere Beispiel bringen. Ja. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht von einer Person, einer Frau, die hat eine Mond Pluto-Neptun-Konstellation, ja, und das ist so das klassische Familiengeheimnis, ja, also immer wenn Mond, Neptun und Pluto miteinander verbunden sind, ist man hier zutiefst verstrickt mit der Mutter. Und diese Frau kam eigentlich, weil sie einfach unglücklich war und ihr Leben nicht mehr im Griff hatte, also gar nicht so ganz spezifisch, ja. Und sie hat erzählt, also sie lebte mit ihrer alkoholkranken Mutter zusammen, der Vater hat sich schon bei ihrer Geburt verabschiedet, ja? Und diese Klientin hat sich eigentlich Zeit ihres Lebens verantwortlich für das Leid der Mutter gefühlt. Ja? Sie musste sich auch um die Mutter ständig kümmern, die hat schon als Sechsjährige die Mutter versorgen müssen, war also in einer emotional höchst unsicheren Lage permanent. Ja? Und dann versuche ich halt, mit dieser Klientin so ein Ritual durchzugehen, ja. Also man lässt dann die Klientin die Augen schließen, ja, und sich sozusagen die Mutter in ihrem Leid vorstellen, wie es ihm damals auch gewesen ist, ja. Und lässt sie spüren, sie dann auch gleich, wie es der Mutter geht, und sie spüren auch ihre eigene emotionale Lage, ja. Und dann sollte sozusagen die Tochter zur Mutter sagen, Mama, du tust mir so leid, wenn du so unglücklich bist, habe ich auch kein Glück verdient. Ich leide lieber für dich. Und so ist es meistens. Also diese Frau hat sich seit ihres Lebens kein Quäntchen Glück gegönnt. Ja? Das heißt, der erste Schritt ist anerkennen, was ist. Und damit ist diese Bindung an die Mutter an mich. Und der zweite Schritt ist dann, dass sie dem Klienten dann auch sagen, er ist das Kind und er ist viel zu klein, hier die Last und die Verantwortung und das Leid zu tragen für etwas Schweres. Ja? Und diese Klientin muss dann ihrer Mama in einem zweiten Schritt sagen, Mama, ich bin viel zu klein und ich kann so Schweres für dich nicht tragen. Ich kann dein Leid nicht tragen. Und der dritte Schritt wäre, dass es der Mutter sagt, dein Leid gehört zu dir und zu deinem Leben. Ich gebe es ganz an dich zurück in Liebe. Das Schlüsselwort ist immer Liebe. Also wann immer es Bindung, eine unglückliche Bindung an ein Schicksal gibt, ja, das eigentlich mit dem eigenen Leben nichts zu tun haben sollte, dann ist das ja aus Loyalität geschehen und aus Liebe zu zum System und zu dieser Person. Und man kann es nur in Liebe wieder zurückgeben. Und so ein Ritual kann sozusagen diese unheilbringende Bindung auflösen. Man kann natürlich auch in Einzelarbeit die Sache angehen. Es ist so, dass also die einzelnen Familienmitglieder in unserem System, also auch Herkunftsfamilie, alle in unserer Seele einen Platz haben. Ja? Das heißt, es gibt hier viele verschiedene Schichten in der Seele oder verschiedene Ebenen. Ja? Und nehmen wir mal an, hier oben ist unser Gegenwartssystem, sind also die Partner und die Kinder. Und dann gibt es sitzt also hier einen Raum für den Vater, hier sitzt der Vater drinnen mit seinen Geschwistern, die dazugehören. Hier ist ein Raum, der gehört ganz der Mutter, also sind seelische Innenräume, so müssen Sie sich das vorstellen. Ja? Und dann geht das also weiter in die Linie hinunter. Da sitzen dann also die Großeltern von der Vaterseite, von der Mutterlinie her. Ja? Und man geht also jetzt mit dieser Person Stufe für Stufe in diese jeweiligen Räume besucht sozusagen seine Vorfahren, also Vater, Großvater, wen auch immer, in seinen persönlichen Innenräumen und versucht also hier sozusagen Kontakt aufzunehmen. Das ist also eine Arbeit, die man mit dem Klienten machen kann oder es ist natürlich auch etwas, was vielleicht in die Hände eines Therapeuten gehört. Ja? Und das nächste ist dann natürlich Aufstellungsarbeit in der Gruppe. Das ist das, was ich schon erwähnt habe. Man kann also dann hier auch Aufstellungsarbeit, man kann ihn auch in eine Familienaufstellung schicken oder dann hier mit ihm arbeiten. Ja? Es gibt auch andere Möglichkeiten. Nicht jeder ist einer Aufstellung gegenüber ausgeschlossen. Ja? Man kann Fotos aufstellen lassen von einem Großvater, wenn man herausgefunden hat, dass also hier dort diese Verstrickung hingeht. Ja? Dann ist es wichtig, dass sozusagen hier immer wieder das Bild des Großvaters man vor Augen hat, dass man also hier hinschaut, dass man also ihn sieht, dass er hereingenommen ist und dass er anerkannt ist und dass er gewürdigt ist. Das sind Szenen aus einer Aufstellungsarbeit, das ist vielleicht nur für Sie, damit Sie sehen, wie das ungefähr sich abspielt. Es werden vom Aufstellungsleiter, früher hat man auch die Menschen, die dieses Anliegen eingebracht haben, also die Klienten selber aufstellen lassen, aber man stellt Stellvertreter für sich und für die Familie in den Raum. Ja? Und zwar mitten in den Raum, wir nennen das auch ein wissendes Feld. Und zwar wissendes Feld deshalb, denn es passiert hier etwas Erstaunliches, dass also jede Person, und das sind also Personen, die also von dem Familiensystem des Klienten überhaupt keine Ahnung haben, also die kennen die nicht, ja? Diese Personen, diese Stellvertreter, plötzlich so fühlen wie die dargestellte Person. Plötzlich hat also so ein Stellvertreter für einen Vater ähnliche Gefühle, ja, die der Vater tatsächlich im wirklichen Leben gehabt hat. Das bestätigen auch die Klienten immer wieder. Ja. Sie werden also sozusagen hier in den Raum gestellt und die stehen dann in einem bestimmten Abstand zueinander, einander zugewandt, ja, oder es dreht sich einer um, sie stehen nahe, ein paar stehen einen Meter entfernt. Ja. Also man sieht, es ist eine bestimmte unter Anführungszeichen Unordnung, ja, denn es gibt ein Ordnungsbild, das man dann am Schluss einer Aufstellung versucht, also hier zu schaffen, gemeinsam. Und es ist dann so, dass der Therapeut aufgrund dieser Nähe und Distanz dieser Personen, so wie sie zueinander steht, auch schon recht gut erkennen kann, wo liegt das Schwere, ja, und mit wem ist der Klient hier offensichtlich am stärksten verbunden. Alle Personen hier werden dann gefragt, wie ihre Empfindungen sind, wie es ihnen geht an diesem Platz. Und dann wird für alle ein besserer Platz gesucht. Und dieser Prozess ist von Lösungssätzen begleitet, die der Therapeut dann den einzelnen Personen vorgibt. Ja. Es gibt hier eine Grundordnung. Also das Lösungsbild sieht in etwa immer so aus. Ja. Es stehen die Kinder immer in der Reihenfolge, dass also rechts der Älteste und links der Jüngste steht und die Kinder stehen dann letztlich den Eltern gegenüber, ja, wobei also Vater eher immer rechts von der Frau stehen sollte. Manchmal, wenn eine erste Frau hier auch mit ins System gehört, dann stellt man die erste Frau auch dazu an die andere Seite, ja, des Vaters. Und dahinter stehen dann wieder vom jeweiligen System die Großeltern und das geht also dann, je nachdem in welche Ebene man hineingeht, also dann bis da hinunter. Ja, ungefähr so. Hier kann man dann auch zum Beispiel Täter und Opfer dazu stellen oder die Geschwister der Großeltern, ja, die stehen dann so im Halbkreis irgendwie. Ja, aber so ungefähr sieht dann das Lösungsbild aus. Ja. Das Entscheidende ist immer, finden wir heraus, was fehlt und fügen wir dem System das Fehlende hinzu. Das wäre zum Beispiel das rechte Bild, wäre so eine typische Szene, die wir immer wieder sehen, wenn es um abgetriebene Kinder geht. Ja? Wo dann sozusagen das Kind zum ersten Mal wirklich gesehen wird. Ein Thema einer Abtreibung wäre zum Beispiel so ein typisches Muster, Mondpluto-Muster. Ja? Mondpluto. Und es ist ja so, dass in so einer Situation meistens eigentlich die Frau, die abtreibt, so ihre Situation im Fokus hat. Ja? Also sie sieht, ihre Zukunft ist schwierig, ihre Umstände sind schwierig. Aber auch das Kind wird hier selten gesehen. Und das ist das, was in der Aufstellungsarbeit dann passiert, dass sozusagen die Eltern, jeder für sich, ja, die Verantwortung für ihr Tun übernehmen müssen und dass sie dem Kind zeigen müssen, dass sie es sehen, ja, und auch einen Ausdruck rüberbringen müssen von es tut mir leid, ja, ich habe es getan. Ja. Und in dem Moment, wo sie die Verantwortung dafür übernehmen, sind sie in ihrer Seele frei geworden. Ja. Und können dem Kind Kraft geben. Das Kind existiert natürlich nicht mehr, ja, das ist schon klar. Aber in ihrer Seele existiert so etwas weiter. Ja? Also eine Mutter oder Eltern, die ein Kind abgetrieben haben, welche Umstände das auch immer waren. Ja? Also es ist in vielen Fällen gar nicht anders möglich oft. Ja? Aber trotz allem, ja, in ihrer Seele wissen sie ganz genau, das spüren sie, hier ist ein Unrecht geschehen. Ja? Und das tragen sie ihr Leben lang mit. Und das wäre so eine Szene, ja, wo also sozusagen die Eltern hier zum ersten Mal sozusagen ihr abgetriebenes Kind noch einmal in den Arm nehmen und sich damit verabschieden können. Und das hat meistens eine sehr heilende Wirkung. Ich habe schon gesagt, man kann sich Elemente auch anschauen. Ja? Die Elemente zeigen, und zwar jetzt in einer Familie, also wenn Sie sich also die einzelnen Horoskope einer Familie alle durchschauen, und feststellen, es gibt also eine Dominanz zum Beispiel von Feuer. Ich habe hier alle vier aufgeführt. Und Elemente zeigen ja, wo sich sozusagen eine Familie und das einzelne Mitglied auf eine bestimmte Wahrnehmung der Welt geeinigt haben. Ja. Meistens sind diese großen Trigone auch eher geschlossene Kreisläufe. Ja. Also, die können sehr gut ohne die anderen, also ohne jemanden außerhalb der Familie leben. Gewöhnlich gibt es aber Probleme, sozusagen die Energie, die mit diesem Element verbunden ist, nach außen zu bringen. Das spielt sich dann alles irgendwie so innerhalb der Familie ab. Ja? Da wäre zum Beispiel in einer Familie, wo das Feuer vorherrschend ist, so ein klassisches Familienmotto immer so, tue dasjenige, was du wirklich tun willst. Und man lässt da auch den Familienmitgliedern in aller Regel die Freiheit. Ja? Natürlich gibt es in so einer Familie dann auch immer wieder schwarze Schafe. Ja? Schwarze Schafe sind auch die, die dann in der Familie nicht so gern gesehen sind, und das sind in der Regel Erde- und Wassertypen, die halt so diesen energetischen Selbstdarstellungsdrang der Feuermenschen für übertrieben finden. Ja? Und die Feuerfamilie findet wieder, ihre Erde- und Wassermenschen sind zu ruhig und langweilig. Ja? Das Familiengeheimnis ist oft in diesen Familien, dass es in der Vergangenheit Gesetzesübertretungen gegeben hat. Da hat es immer einen Rebell oder irgendeinen politischen Dissidenten gegeben. Ja. Manchmal gab es auch eine Lossagung vom Glauben. Also wenn die Familie sehr religiös war, dann gab es jemanden, der also hier ausgebrochen ist sozusagen aus dieser religiösen Gemeinschaft. Ja. In einer Familie, wo Erde ein dominantes, vorherrschendes Element ist, da geht es also auch immer wieder so um Themen, also wenn man zusammenkommt, geht es immer um Karriere, da geht es immer um Geschäfte, und Familientreffen sind hier eher eine Pflicht, ja? Also hier kommt man wirklich zusammen. Das sind Familien, die also in der Öffentlichkeit nicht besonders gern laut auftreten, also so öffentliche Szenen vertragen sie eher nicht. Ja? Und hier gibt es diese Parole durchhalten, ja, also durchhalten ist alles, ja, sind meistens sehr loyal untereinander, also innerhalb der Familie lassen sie keinen fallen. Fast immer gibt es hier jemanden unter den schwarzen Schafen, das sind also meistens Feuer- und Lufttypen, gibt es jemanden, der irgendwann einmal ins Ausland gegangen ist, ja, oder Menschen, die sich ohne Ziel treiben haben lassen, ja, das ist also etwas, was ein Schrecken für diese Familie ist, also Menschen, die ohne Plan und Ziel durch die Welt gehen, ja. Das Familiengeheimnis in solchen Familien sind oft in der Vergangenheit betrügerische Machenschaften. Und zwar überall dort, wo man versucht hat, sich Ruhm oder Gewinn zu erschleichen. Ja? Manchmal ist es auch ein irgendwie anders verabscheuungswürdiges Verhalten, wo eine Person zum Beispiel die Familie in der Not im Stich gelassen hat. Ja? Also es geht immer darum, dass jemand in der Vergangenheit nicht Verantwortung übernommen hat. Und dann gibt es eine Zeit lang in der Familie verstärkt Element Erde. Wasserfamilien, das sind so Familien, da, ja, also da wird ständig geknuddelt, man ist sich also immer irrsinnig nahe und hier ist es relativ schwierig für den Einzelnen Identität, eine eigene Identität oder eine Individualität zu entwickeln. Ja? Die sind sich einfach, da ist alles einfach zu eng. Ja? Und zugleich bedeutet dieses permanente liebevolle Umsorgen auch Kontrolle und Manipulation. Das ist natürlich etwas, was für Feuer- und Lufttypen fast unerträglich sein kann. Ja? Also denen wird es irgendwann zu stickig in dieser Familie und die brechen dann aus dieser Familie aus. Während umgekehrt Wasserfamilien ihre Feuer- und Lufttypen für viel zu oberflächlich halten. In solchen Familien, da gibt es halt immer auch Gefühlsstürme und Emotionen und Leidenschaften und Familiendramen, auch etwas, was also Feuer und Luft nicht so gut aushalten. Das Familiengeheimnis hier in der Vergangenheit, es gibt unter Anführungszeichen verrückt gewordene Personen, ja. Es gibt immer wieder Abtreibungen, uneheliche Kinder und auch geheimnisvolle Todesfälle, ja. Antisoziales Verhalten. Und Familien, in denen das Element Luft vorherrscht, wie wir von der Luft schon kennen, also das Familienmotto ist hier Geist über Materie und Herz. Ja? Also alles, was also zu viele Emotionsstürme bedeutet, sind also dieser Familie auch eher peinlich. Ja? Und daher liegt auch dort schon bereits das Geheimnis, obwohl sie sagen, ja, also wir sind allen gegenüber offen, über das, worüber nicht gesprochen wird, sind sozusagen diese Romeo und Julia-Szenarien, ja? Also dass, diese Leidenschaft und Gefühlsdramen, also über sowas spricht man lieber nicht in einer Luftfamilie. Ja? Und jetzt komme ich zu dem, was ich vorher schon gesagt habe, Planetenrollen. Man kann also jedem Gestirn familienastrologisch auch eine Rolle zuordnen. Sie werden das alle schon mal gehört haben. Wobei ich hier noch einmal sagen muss, es ist nicht immer hundertprozentig stimmig. Ja? Also es kann zum Beispiel einmal eine Venus, die normalerweise die Schwester im System darstellt, kann auch einmal die frühere Geliebte des Vaters sein. Ja? Oder bei Neptun, ja, wir nennen das oft die Seelengroßmutter, ja? Sind manchmal auch Frauen, die selber keine Kinder gehabt haben, ja? Kann aber auch manchmal ein früh verstorbenes Kind sein. Ja? Oder Jupiter, der geistige Freund der Familie, ist manchmal auch ein Onkel, ja? Oder also einfach ein Freigeist, kann auch ein Großvater sein. Ja? Mars, der Bruder, wobei Merkur in der Regel eher die kleineren Kinder sind, ja? Also so ungefähr bis 4 Jahre. Und so ab dem 4., 5. Lebensjahr wird dann sozusagen aus dem Merkur, je nach Geschlecht, entweder die Venus oder der Mars. Wenn wir die einzelnen Positionen hier durchgehen, also jetzt ein Beispiel für die Sonne, so ist es so, egal, auch ob es harte Aspekte jetzt zur Sonne gibt, die Sonnenkraft ist etwas, was sozusagen auch ein harter Aspekt nicht löschen kann. Ja? Das steht dem Menschen letztlich immer zur Verfügung. Es ist die Frage, ob er sie auch nimmt, ja? Die Kraft der Sonne vom Vater. Ja? Das sind auch meistens die frühesten Prägungen durch den Vater und es zeigt auch immer die Interaktion mit dem Vater, so wie die beiden miteinander umgehen. Ja? Und Sonne ist im Fall, also in diesem Fall Sonne-Vater, das gilt dann auch entsprechend für die anderen Personen in der Familie, ist immer auch der Auftrag der väterlichen Linie an den Horoskopeigner. Ja? Also das sind so die Erwartungsmuster der Ahnen aus der Vaterseite. Und ich habe schon gesagt, also wer die Sonne ablehnt, ja, aus welchem Grund auch immer, lehnt auch seine eigene Sonne ab und damit auch seine Ich-Entwicklung und damit auch seine Kreativität. Ja? Und das sind dann Menschen, die hadern vor allem in der männlichen Welt immer wieder, sei es im Beruf oder in Beziehungen, ist überall sichtbar. Das heißt, hier ist auch die Versöhnung in so einem Fall mit dem Vater unerlässlich, egal was er getan hat. Ja? Und die Aspekte dann zwischen Sonne und anderen Planeten zeigen dann ein direktes Bild, wie wir unseren Vater, ja, wie wir den Vater und seinen Einfluss in unserem Leben wahrgenommen haben. Und entsprechend kann man das dann auch auf diese anderen Planetenrollen übertragen. Also auch Mond zum Beispiel ist dann auch die Botschaft der Mutter an ihr Kind. Ja? Nehmen wir das Beispiel Mond im Steinbock. Ja? Da ist die Botschaft der Mutter eigentlich, traue nicht zu sehr den Gefühlen. Ja? Lerne deine Gefühle zu kontrollieren. Und wer seine Mutter ablehnt, der lehnt letztlich auch die eigene Weiblichkeit ab. Und da bekommen Frauen später immer Probleme, später auch mit ihrer eigenen Weiblichkeit. Und Männer bekommen in der Regel Beziehungsprobleme, wenn sie sozusagen die Mutter als ihre Mutter nicht annehmen. Wobei auch hier die Ordnung eingehalten werden muss, also Ältere immer die Älteren immer vor den Spätergeborenen. Bei Einzelkindern ist es so, dass manchmal diese Kinder auch auf Muster in der geschließten Situation der Eltern zurückgreifen. Ja? Saturn ist in der Regel die Mutter der Mutter, manchmal auch die Mutter des Vaters. Ja? Also es kann, wie gesagt, auch immer eine andere Person dahinter stehen, aber so in der Mehrheit der Fälle. Ja? Und diese Frau überwacht die Ordnung in der Familie, sie überwacht auch, dass Gefühle kontrolliert werden und letztlich überwacht sie auch das Inzestverbot in der Familie. Ja? Uranus ist in der Regel der Freigeist in der Sippe. Meistens ist es der freie Großvater. Es ist zumindest immer ein Mann, der sich von seinem Vater Pflichten entbunden hat, ja? Der zuweilen vielleicht auch ein freies Leben, manchmal auch ein frivoles Leben geführt hat, der unter Umständen flirtet, vielleicht auch sich käufliche Frauen nimmt, ja? Oder mehrere Frauen zugleich hat oder mit mehreren Frauen Kinder hat. Und vor allem Kinder, ja? Die in schwierige Familien hineingeboren werden, identifizieren sich später oft mit Uranus. Ja? Neptun, habe ich schon gesagt, ist also sehr oft eine Ahnin, die auf eigene Kinder verzichtet hat. Ja? Manchmal auch eine Frau, die nach der Geburt ihr Kind abgeben musste. Ja? Oder auch Kinder können das entscheiden, die kurz nach der Geburt gestorben sind. Ja? Oder irgendwie nicht richtig anerkannt wurden, auch totgeschwiegene Kinder können das sein. Und Pluto ist dann sozusagen die Urahnin, ja, deren Aufgabe darin besteht, das Fortbestehen der Sippe zu sichern. Ja, also die kümmert sich darum, dass geeignete Gene vorhanden sind, um sozusagen der Zukunft zu trotzen. Ja. Pluto traut überhaupt nur dem eigenen Blut, nimmt nicht sehr gern Fremdes herein und daher haben wir mit Pluto immer wieder auch sehr oft das Problem von Missbrauch und Inzest. Ja? Also Pluto reproduziert sich sehr gern mit sich selbst, ja? Oder innerhalb der Familie. Und Jupiter ist dann der geistige Freund, auch der geistige Vater. Überall, wo die Position des Jupiter steht, fühlt sich der Mensch Gott sozusagen nahe. Ja? Sehr oft sind es männliche Sippenmitglieder, die früh den Tod gefunden haben. Oder Männer, die früh durch einen Unfall verstorben sind. Es sind manchmal auch verstorbene Kinder. Sehr oft sind es eben Männer, die durch den im Krieg gefallen sind, ja, wo also Jupiter hier ein bisschen auch auf die Sinnlosigkeit des Ganzen hinweisen möchte. Ja. Manchmal ist es auch eine große, unerfüllte Liebe. Es kann auch die erste Geliebte der Mutter sein. Der erste Geliebte, der hat nicht zugleich der Vater, der wirkliche Vater des Kindes ist. Ja? Es ist aber auch so, dass man natürlich im Laufe des Lebens selbst in Planetenrollen hineinwächst. Also beginnt mit Mond Merkur, später übernimmt man Venus Mars und irgendwann vielleicht dann im hohen Alter als Großmutter identifiziert man sich mit dem Saturn. Ja? Und natürlich, je nach Lebensanforderung, greift man schon auch einmal auf seinen Mars zurück, nämlich der Mars der Kämpfer, ja? Wenn man das jetzt eben nicht durchsetzen muss. Ja? Also das Ganze ist nicht so ein statisches System. Und manchmal wird eine Planetenrolle auch von der Vergangenheit diktiert. Ja? Und zwar ein Beispiel, wenn jemand im Horoskop Mars in den Fischen hat, dann deutet das oft auf ein tragisches Schicksal von einem Bruder hin, ja, in der Vergangenheit. Das zeigt einen Verlust an. Ja? Und dann stellt sich das Neugeborene automatisch an die Stelle von Mars in den Fischen, ja, um aus Liebe sozusagen das System, wie ich gesagt habe am Anfang, dass er aus dem Gleichgewicht gekommen ist, durch diesen frühen Tod, wieder zu stabilisieren. Ja? Das heißt, ein tragisches Schicksal im System ist also dann manchmal eine Verbindung eines persönlichen Planeten mit Pluto oder Neptun. Also in diesem Fall wäre es eine Verbindung von Mars mit Neptun Fische. Ja? Und dann passiert es, dass man dann auch so hilflos wird. Ja? Warum passiert das? Es passiert, weil man also den Angehörigen das Vergessene und damals früh gestorbene und vergessene Kind wieder in Erinnerung bringen will, damit es geehrt wird. Und wenn jetzt die Angehörigen nicht darauf reagieren, ja, und das nicht sehen wollen, dann bleibt das Kind unter Umständen ein Leben lang im Mars fixiert. Ja. Das heißt, es greift sich aus der Fülle seines Horoskops nur diesen einzigen Baustein heraus, der also mit dieser besonderen Sittenkraft verhaftet ist. Nach der Lösung, wenn man also eine Lösung gefunden hat, bleibt das also jetzt nicht einfach, ist es nicht so, dass dieser unter Anführungszeichen böse Mars verschwunden ist, ja, sondern es ist einfach so, dass er dann nicht mehr die Hauptdeckung spielt. Und das ist der Grund, warum wir solche Dinge versuchen dann aufzulösen, denn plötzlich bekommt der Mensch dann auch Zugang zu den anderen Seelenanteilen, ja, also auch zu den guten Dingen, die er im Horoskop mitbekommen hat, zu den Planeten, die auch hinter den harmonischen Aspekten stehen, ja, also sozusagen zu den anderen Seelenanteilen, und bekommt also Energie und gibt sie nicht ständig nur wie hier an diesem Mars ab. Gut, okay, dann machen wir kurz eine Pause.